Ich wünsche mir das Signal, dass wir offen sind für andere Partnerschaften, neue Partnerschaften, die wir neben NATO und neben der Europäischen Union gerne eingehen wollen. Ich glaube, dass die Zahlen nicht erreicht werden. Deswegen bin ich schwer dafür, dass wir die Wehrpflicht wieder einsetzen. Wenn Sie sich Finnland anschauen, ein Land mit keinen 6 Millionen Einwohnern, verfügen über 900.000 Reservisten, die wissen, wo sie im Zweifel in einem Ernstfall hin müssen und die ausgebildet sind. Deutschland mit 83 Millionen hat gerade mal 60.000 Reservisten. Dabei sind so Typen wie ich. Das ist noch nicht wirklich abschreckend genug, finde ich.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Bross-Stiftung. Jeden Donnerstag blicken wir auf das, was Deutschland bewegt. Mein Name ist Beatrice Achterberg. Diese Woche blicken wir auf das große Ganze, die Weltordnung. Denn die Welt, sie gerät ins Wanken. Under Destruction. So beschreibt ein Report der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz die Lage, bei der durch eine Politik der Abrissbirne Institutionen und Ordnungssysteme unter Druck geraten oder sogar zerfallen. Was für eine Welt kommt aber danach? Was brauchen wir für eine neue Weltordnung und welche Rolle kann Deutschland, kann Europa spielen? Darüber spreche ich heute mit Florian Hahn. Er ist Staatsminister im Auswärtigen Amt und sitzt für die CSU im Bundestag. Herzlich willkommen, Herr Hahn.
Ein herzliches Grüß Gott, Frau Achterberg.
Grüß Gott, wie man in München sagt. Das ist ein perfektes Stichwort. Wir nehmen am Mittwoch, den 11. Februar auf, wenige Tage vor der Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz. Sie als mein heutiger Gast sind ein langjähriger Teil dieser Sicherheitskonferenz. Das ist das weltweit größte Treffen, was Sicherheitspolitik angeht. Sie sind mir auch aus München zugeschaltet. Herr Hahn, warum ist diese Sicherheitskonferenz so wichtig wie kaum eine zuvor?
Puh, also ob sie so wichtig ist wie kaum eine zuvor. Sie findet auf jeden Fall in extrem dynamischen Zeiten statt. Und deswegen ist es gut, dass es solche Plattformen wie die Münchner Sicherheitskonferenz gibt, bei der sich eben die Staatschefs, die Minister aus aller Welt treffen, um eben über vor allem Themen, das transatlantische Verhältnis angeht, das Europa angeht. Aber nachdem wir im Moment einfach solche sicherheitspolitisch-tektonischen Verschiebungen haben, kann man eigentlich gar keine Region ausnehmen. Es geht schlicht darum, wie die Weltordnung der Zukunft aussieht und wo Deutschland und wo Europa sich dort auch wiederfindet.
Was ist für Sie persönlich die wichtigste Fragestellung dieses Jahr, die beantwortet werden sollte?
Ich glaube, dass wir bei all den Themen, die gerade am Anfang des Jahres sichtbar wurden und auch die Nachrichten und die Überschriften gefüllt haben, wir nicht übersehen dürfen, dass die Ukraine bald ins 5. Jahr des Krieges geht. Und dass hier jeden Tag immer noch Menschen sterben, dass vor allem die Zivilbevölkerung massiv unter den permanenten, brutalen Angriffen der Russischen Föderation zu leiden hat, dass wir kaum noch Stromversorgung und Wasserversorgung haben für die Menschen. Ich glaube, dass so alltäglich diese Nachrichten leider geworden sind, umso brutaler sind sie immer noch für die Menschen. Und deswegen ist das eines der ganz wichtigen Themen weiterhin. Wie geht's dort weiter? Wie können wir die Russische Föderation, wie können wir Wladimir Putin dazu bringen, dass er endlich mit diesem Krieg aufhört?
Bevor wir auf diese tektonischen Verschiebungen und die Lage der Welt jetzt zu Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz eingehen, stelle ich Sie ganz kurz vor. Sie sind geborener Münchner, Vater von 2 Kindern und Sie haben 2 Leidenschaften, Politik und Landesverteidigung. Die Politik hat sich durchgesetzt. Sie sind zwar Reservist, sitzen aber seit 2009 für die CSU im Bundestag, sind Mitglied im Verteidigungsausschuss und seit dem letzten Jahr Staatsminister im Auswärtigen Amt. Können Sie einmal für unsere Hörer erklären, was macht eigentlich ein Staatsminister?
Naja, er ist auf jeden Fall nicht mehr Mitglied des Ausschusses, sondern er wird eingeladen in den Ausschuss und muss dann tatsächlich sich den Fragen der Abgeordneten, der Parlamentarier entsprechend stellen. Da sind wir schon bei einer zentralen Aufgabe eines Staatsministers, der in Vertretung eben sprechfähig ist für das Parlament. Und das Parlament hat ja die Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren. Das passiert beispielsweise in den Ausschüssen, das passiert aber auch in den Debatten. Und deswegen bin ich weiterhin sehr gerne im Verteidigungsausschuss, leider nach 16 Jahren Mitgliedschaft nicht mehr als Mitglied, aber als Gast, aber noch mehr tatsächlich im Auswärtigen Ausschuss, denn das ist natürlich der Kernausschuss für das Auswärtige Amt.
Und was macht man als Staatsminister der CSU im Auswärtigen Amt? Das gab es ja noch nie.
In der Tat ist es so, dass es schon bemerkenswert ist, dass überhaupt die CDU oder die Union wieder im Auswärtigen Amt ist. Das war zum letzten Mal der Fall 1966. Damals hieß der Außenminister Gerhard Schröder, das war aber ein anderer als den, an den wir jetzt vermutlich alle denken, denn das war jemand, ein Minister aus der CDU. Und jetzt nach 66 zum ersten Mal wieder ein Bundesminister aus der CDU und in der Tat Premiere, zum allerersten Mal überhaupt in der Geschichte ein Staatsminister oder jemand auf der Leitungsebene aus der CSU. Und das ist schon was Besonderes. Und ich glaube, Markus Söder, mein Parteivorsitzender, der das natürlich während der Koalitionsverhandlungen mit rausverhandelt hat für die CSU, der hat natürlich auch besondere Ideen, die damit verbunden sind. Und das ist sozusagen die Kern-DNA der CSU. Wir wollen natürlich immer schauen, dass wir neben den Interessen Deutschlands immer auch ein bisschen die Interessen Bayerns mitvertreten.
Sie treten Ihren Job an in einer Zeit, in der viele sagen, die Welt ist so gefährlich wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Teilen Sie diese Diagnose oder halten Sie das für Alarmvokabular?
Nein, ich teile die Diagnose, weil wir schon eine Kumulation von Herausforderungen haben, die es, glaube ich, so seit Ende des Kalten Krieges einfach nicht gab. Dazu gehört eben Herausforderungen ökonomischer Natur, Herausforderungen mit Blick auf die technologischen Entwicklungen, Herausforderungen mit Blick auf natürlich den Klimawandel, mit Blick auf die dramatisch wachsende Demografie und eben auch mit Blick darauf, dass sich die Großmächte entschlossen haben, ihre Interessen deutlich egoistischer und rücksichtsloser durchzusetzen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und da müssen Mittelmächte wie Deutschland und da muss auch die Europäische Union, die sozusagen ein Verbund von kleinen und mittleren Mächten ist, müssen eben schauen, dass wir hier nicht unter die Räder kommen, sondern dass wir uns eben auch behaupten und dass wir uns vor allem mit unseren Werten, die wir ja vertreten, nämlich Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, dass wir mit diesen Werten eben nicht zwischen die Räder geraten.
Den Mittelmächten spielt es vielleicht auch in die Hände, dass die Sicherheitskonferenz eben in München in Deutschland stattfindet. Da wird in diesen Tagen Weltpolitik gemacht. Sie sind ja regelmäßiger Teilnehmer. Können Sie uns vielleicht einmal mitnehmen? Was sind die wirklich wichtigen Momente und Begegnungen dort? Haben Sie schon Verabredungen auf der Sicherheitskonferenz? Wo finden diese Treffen statt? Hängt man da dann irgendwann mit Marco Rubio an der Bar ab? Wie ist das so?
Naja, also es findet natürlich viel mehr noch statt als das, was man quasi nach außen hin sieht. Nach außen hin sind entscheidend die Statements, die Reden, die dort gehalten werden. Beispielsweise wird Friedrich Merz eröffnen und man wird gespannt sein, was er als deutscher Bundeskanzler und als Vertreter der größten Volkswirtschaft Europas, was er zur aktuellen sicherheitspolitischen Lage zu sagen hat. Es wird aber auch mit großer Spannung erwartet, was beispielsweise der amerikanische Außenminister Marco Rubio zu sagen hat. Wir erinnern uns noch an die doch beachtliche Rede von J.D. Vance im letzten Jahr, die uns alle Anlass zur Diskussion gegeben hat, so würde ich es mal formulieren. So. Und insofern, das sind die Dinge, die nach außen wirken, aber ein Riesenteil findet natürlich dann auch hinter den Kulissen statt. Nämlich allein die Tatsache, dass eben alle versammelt sind auf dieser kleinen Fläche des Bayerischen Hofs, führt natürlich dazu, dass man das ausnützt und sagt, wenn man schon da ist und der oder diejenige auch da ist, dann können wir da gerne doch mal ein Gespräch führen. Und das muss nicht zwingend immer zu den Tops sein, die auf der Sicherheitskonferenz eine Rolle spielen, sondern das können auch ganz andere Dinge sein. Und so ist es auch mit dem Auswärtigen Amt. Der Bundesminister ist da, seine Staatssekretäre sind da, aber eben auch seine Staatsminister. Und ich kann nur sagen, ich kann mich nicht beklagen, ich habe keinen leeren Kalender, sondern der ist von morgens bis abends gefüllt. Tatsächlich im Halbstunden-, Dreiviertelstunden-Rhythmus mit Gesprächen.
Können Sie einen Termin mal verraten für uns?
Das kann ich, würde ich gerne, aber das kann ich mit Rücksicht sozusagen auf die Gesprächspartner, mit denen ich das nicht verabredet habe, nicht tun. Aber Es ist, wie gesagt, ganz einfach. Die Teilnehmerliste der Münchner Sicherheitskonferenz ist ja offen. Die Gesprächspartner.
Aber nicht wer mit wem, leider.
Und die Gesprächspartner handelt sich natürlich.
Sie haben schon gerade Friedrich Merz erwähnt. Der Bundeskanzler wird die Münchner Sicherheitskonferenz eröffnen mit einer Rede. In einer vergangenen Rede hat er ziemliche Ansprüche an Deutschland gestellt und an seinen Job. Wir hören da einmal rein.
Wir werden unsere Vorstellungen nur dann auf der Welt jedenfalls zum Teil durchsetzen können, wenn wir auch selbst die Sprache der Machtpolitik sprechen lernen.
Spricht Merz diese Sprache der Machtpolitik überhaupt?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass wir einen wirklichen Kontrast haben zu dem außenpolitischen Approach der Vorgängerregierung, der Ampelregierung. Wir haben jetzt eine Politik aus einem Guss. Das sieht man eben schon an der Aufstellung der Bundesregierung. Eben zum ersten Mal seit 1966, dass das Bundeskanzleramt und auch das Außenministerium in einer Parteifarbe sind. Das sorgt dafür, dass hier viel weniger Absprache nötig ist und dass man hier tatsächlich eine konsequente Politiklinie verfolgen kann. Wenn Sie das vergleichen zur Vorgängerregierung, dann hatten Sie einen Bundeskanzler, der praktisch gar keine Außenpolitik gemacht hat, der fast keine Reisen gemacht hat, und eine Außenministerin, die sehr stark ihre eigene Agenda, die auch...
Sie reden über Annalena Baerbock, die ehemalige Außenministerin.
Von Annalena Baerbock natürlich, die auch sehr, sehr stark von ihrer Parteilinie geprägt war, mit Stichwort feministische Außenpolitik beispielsweise, Klimapolitik. Und da ist es, glaube ich, gut, dass das jetzt wieder sozusagen in einer Hand ist und dass es jetzt darum geht, neben den Werten, die wir natürlich traditionell in Deutschland vertreten, dass es aber auch darum geht, tatsächlich zu sagen, was ist wirklich im Interesse Deutschlands. Und hier spricht Friedrich Merz eine klare Sprache. Er ist weltweit unterwegs, er ist anerkannt, es ist ihm in kürzester Zeit gelungen, auch wieder Kanäle aufzubauen, auf Augenhöhe mit den Amerikanern. Aber darauf wird sich nicht allein konzentriert, sondern es geht auch darum, eben auch mit anderen Ländern Partnerschaften zu begründen, zu stärken, wie beispielsweise mit Indien, wie jetzt kürzlich bei der Reise des Kanzlers in die Emirate. Und das wird flankiert vom Bundesaußenminister, von Joe Wadephul, und am Ende dann auch von seinen Staatsministern, auch von mir. Ich bin auch sehr viel unterwegs, letzte Woche in Washington, die Woche davor in Malaysia und auf den Philippinen. Und dabei haben wir sozusagen immer ein Motto und eine Zielsetzung, und es bedeutet Sicherheit, Freiheit und Wohlstand. Das sind die Themen, die wir sozusagen als Überschrift setzen. Hier geht es um die Interessen Deutschlands, und wir vertreten natürlich immer auch die Interessen Europas mit.
Meinen Sie aber wirklich, Deutschland spricht auf Augenhöhe mit den USA?
Natürlich.
Also das Gefühl hat man ja nicht beim Nahostkonflikt, beim Ukraine-Krieg. Auch eher ist Deutschland nachgeordnet. Bei Venezuela, Iran, wo man auch hinblickt, spielte Deutschland ja eine kleinere Rolle oder gar keine.
Es ist ja immer eine Frage sozusagen, wo wir erstens welche Interessen haben und zweitens auch welche Möglichkeiten tatsächlich unsere Meinung einzubringen oder auch durchzusetzen. Aber ich würde sagen, dass mit Blick auf die Diskussion um Grönland wir eine sehr hervorragende Rolle gespielt haben. Wir erstens nutzen konnten, dass der Bundeskanzler neben auch anderen Staatschefs wie beispielsweise Giorgia Meloni in der Lage war, tatsächlich direkt mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zu sprechen. Und dass eben auch die Meinung und die Argumente eben auch Gewicht finden. Und es hat sich ihm gezeigt, dass Friedrich Merz eben auch die Europäer in der Lage ist, mit zusammenzuhalten und eben eine gemeinsame Linie zu finden, die eben dazu geführt hat, dass Donald Trump am Ende in Davos gesagt hat, okay, das wird ohne die Europäer nicht zu machen sein, und deswegen sozusagen von seiner Grundidee abgerückt ist.
Hat aber trotzdem relativ viel bekommen von dem, was er wollte.
Na, was hat er denn bekommen? Er hat bekommen, dass er sozusagen mit Dänemark einen Vertrag nochmal sozusagen erneuert, der in den 50er Jahren gesetzt wurde. Ich würde sagen, das ist eine sehr, sehr gute Lösung. Mal schauen, was sozusagen dann nach Verhandlungen dabei rauskommt. Aber das ist im Grunde nicht mehr als das, was tatsächlich schon besteht. Insofern würde ich sagen, ist das für alle Seiten sehr, sehr gut ausgegangen.
Man weiß ja noch nicht ganz genau, wie das ausgeht. Kommen wir mal auf das Inland. Sie werden sich sicher an die Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz erinnern. War das damals die strategische Neuausrichtung, die es brauchte? Oder ist diese Zeitenwende-Rede eigentlich verpufft und war nur eine gute Rede im Bundestag?
In der Tat war das, glaube ich, der Höhepunkt der Kanzlerschaft von Olaf Scholz, diese Rede und diese Formulierung. Ich kann mich gut erinnern, damals sind wir an einem Sonntag, was ich in 16 Jahren Erfahrung im Parlament noch nie erlebt habe, zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um genau diese Rede zu hören. Und die Union war die erste Fraktion, die Standing Ovations gegeben hat zu dieser Rede. Aber leider ist tatsächlich auf die Rede relativ wenig gefolgt. Und das, was gefolgt hat und richtig war, das war einfach in der Geschwindigkeit und in den Dimensionen zu gering. Da müssen wir jetzt ordentlich nachlegen. Das haben wir Gott sei Dank. Aber insgesamt müssen wir angesichts der dramatischen Veränderungen in der Welt, müssen wir tatsächlich eine größere Geschwindigkeit noch an den Tag legen. Und ich glaube, dass wir eben auch erkennen müssen, dass es nicht nur eine Zeitenwende ist, die sich damals sehr stark beschränkt hat auf Europa und auf die Frage Krieg und Frieden in Europa und das Verhältnis von Europa zu Russland, sondern dass wir in einem echten Zeitenumbruch sind, wo sich gerade die Karten weltweit neu mischen. Und das in vielen Dimensionen. Und deswegen müssen wir schneller unterwegs sein. Und deswegen müssen wir im Übrigen auch, um diese Herausforderungen bewältigen zu können, auch weiter eine starke ökonomische Power sein, muss Deutschland hier stark sein, wettbewerbsfähig sein und muss Europa da mitziehen. Denn ohne ein starkes wirtschaftliches Deutschland ist auch Europa nicht stark genug. Und das muss unser Anspruch sein.
Sind denn, wenn Sie sich das so anschauen, sind Bundeswehr und die Verteidigungsindustrie in Deutschland heute bereits kriegstüchtig, wie der Verteidigungsminister Boris Pistorius es mal gefordert hat, oder dauert das eigentlich immer noch alles zu lange?
Wir sind auf jeden Fall auf einem Weg. Das heißt, das Geld wurde bereitgestellt. Wir erinnern uns, kurz nach der Bundestagswahl letztes Jahr im Februar haben wir im Bundestag sehr unorthodox nach einer Bundestagswahl mit dem alten Parlament noch eine Grundgesetzänderung durchgeführt, die dazu geführt hat, dass die Schuldenbremse ein Stück weit gelockert wurde, um mehr Ausgaben für die Verteidigung möglich zu machen. Das war hoch umstritten, das war auch sehr, sehr schwierig, auch in meiner Partei.
Das haben Ihnen viele Wähler übel genommen,
dass gerade
kein Wahlversprechen war.
Ja, zu Recht die Wähler auch übel genommen, aber es war in der Abwägung, das war ja auch eine Reaktion auf den Wechsel im Oval Office, war das die richtige Abwägung, die richtige Entscheidung? Daran zeigt sich übrigens, dass wenn Friedrich Merz auch unter zeitlichem Druck ist, Entscheidungsdruck ist, die richtige Entscheidung trifft. Meine Vermutung ist, wenn im Sommer letzten Jahres beim NATO-Gipfel Friedrich Merz aufgestanden wäre und gesagt hätte, sorry, wir können leider bei den 5% nicht mitmachen. Wir wissen zwar, das ist notwendig, wir können aber nicht mitmachen, weil wir eine Schuldenbremse haben. Ich glaube, dann wäre Donald Trump aufgestanden und hätte die Party NATO tatsächlich beendet. Insofern war das der richtige Weg und daran sieht man. Also das Geld ist da. Die Frage ist, wie schnell kann es jetzt umgesetzt werden? Und haben wir neben dem Geld und neben auch dem Material, das beschafft wird, denn auch tatsächlich genug Köpfe? Hier mache ich ein großes Fragezeichen. Wir sind zwar einen Schritt weiter, weil wir jetzt nochmal den Freiwilligendienst attraktiver gemacht haben, hoffen, dass über den Zwang eines Ausfüllens eines Formulars vielleicht noch sich der ein oder andere mehr dazu entschließt, freiwillig zur Bundeswehr zu gehen. Ich glaube, dass die Zahlen nicht erreicht werden. Deswegen bin ich schwer dafür, dass wir die Wehrpflicht wieder einsetzen. Und ich will mal nur ein Beispiel nennen, wenn Sie sich Finnland anschauen, ein Land mit keinen 6 Millionen Einwohnern, verfügen über 900.000 Reservisten, die wissen, wo sie im Zweifel in einem Ernstfall hin müssen und die ausgebildet sind. Deutschland mit 83 Millionen hat gerade mal 60.000 Reservisten. Dabei sind so Typen wie ich. Das ist noch nicht wirklich abschreckend genug, finde ich. Insofern müssen wir da noch ein bisschen nachlegen. Aber wir sind auf einem guten Weg.
Ihre letzte Wehrdienstübung ist ja nicht so lange her, wenn ich das richtig erinnere.
In der Tat. Letztes Jahr Kurzwehrübung und 2 Jahre davor, also 2023, tatsächlich für 2 Wochen.
Sie haben gerade beschrieben, dass die europäischen Länder unterschiedlich aufgestellt sind, was einen Ernstfall angeht. Bleibt es denn eine Illusion, dass Europa sich ohne USA verteidigen kann? Ist das überhaupt möglich?
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir konventionell in der Lage sein müssen und auch sein können, uns selbst zu verteidigen. Das ist im Moment noch nicht möglich, aber hier wird eben dran gearbeitet, deswegen die 5%, deswegen die Verpflichtung aller europäischen NATO-Staaten auch deutlich mehr zu tun. Deswegen sind wir da auch auf einem richtigen Weg, denn eins ist klar, die Vereinigten Staaten sind selbst so gefordert im pazifischen Raum, dass sie einfach auf Dauer diese Sicherheit in Europa alleine in dem Maße, wie das in der Vergangenheit war, aufrechterhalten können. Und deswegen müssen wir mehr tun, müssen mehr Verantwortung übernehmen. Und ich bin wirklich überzeugt, mit Blick auf meine Erfahrungen im Verteidigungsausschuss, mit Blick darauf, was unsere Soldatinnen und Soldaten tatsächlich können, wenn sie das richtige Material bekommen, die richtige Ausbildung. Ich habe das gesehen in Afghanistan bei meinen zahlreichen Besuchen. Ich habe das in Somalia gesehen. Ich habe das in Mali gesehen. Ich habe das im Kosovo gesehen. Dann können wir was und dann können wir auch abschreckend sein.
Friedrich Merz scheint eine ähnliche Analyse zu haben wie Sie. Er hat vor einigen Wochen in seiner Regierungserklärung Folgendes gesagt.
Wir sehen seit einigen Wochen immer deutlicher, dass sich eine Welt der Großmächte herauszubilden beginnt. In dieser Welt weht ein rauer Wind. Und den werden wir auf absehbare Zeit zu spüren bekommen. Wir sehen aber auch immer klarer, wo sich mit diesen Veränderungen zugleich neue Chancen ergeben.
Welche Chancen meint Friedrich Merz da?
Ich glaube, dass es tatsächlich viele Chancen gibt, weil viele Länder in der Welt ja in einer ähnlichen Situation sind wie wir. Nämlich auch, sage ich mal, in der Größe nicht mithalten können mit den Supermächten, aber eine gesunde, solide ökonomische Grundlage haben, großes Potenzial haben, auch Mittelmächte sind.
Sie denken an Frankreich, Polen, Deutschlands Nachbarländer.
Ich würde jetzt hier ganz klar über Europa hinaus denken. Wir sind ja schon in Europa schon Partner. Wir sind eingespielt in der Europäischen Union. Bei all der Kritik, die es für viele Einzelentscheidungen da gibt, ist das immer noch eines der erfolgreichsten Partnerschaften in der Geschichte, nicht nur unseres Kontinents, sondern der Welt. Viele beneiden uns darum, weil wir einen riesen Binnenmarkt haben, den so kaum ein anderer hat. Und deswegen wollen wir das eben auch über die Europäische Union, über europäische Grenzen fortsetzen, sind auf der Suche nach Partnerschaften.
An wen denken Sie da?
Ich denke da beispielsweise an Indonesien, ein Land mit 320 Millionen Menschen, mit denen es gelungen ist, letztes Jahr eine entsprechende Handelsvereinbarung zu schließen. Ich denke da an Indien, wo wir erst kürzlich vor wenigen Wochen ein entsprechendes Freihandelsabkommen abgeschlossen haben. Und ich denke an Länder, die ich eben erst kürzlich bereist habe. Und das war eben auch der Grund, wo wir in der Vorbereitung selbiger Initiativen sind, nämlich Malaysia, die Philippinen und andere. Ich denke an Japan, ich denke aber auch an Lateinamerika. Insofern, es gibt viel zu tun und deswegen sind wir auch viel unterwegs. Und schön, dass die Münchner Sicherheitskonferenz in München ist, dann kann ich zumindest mal ein bisschen zu Hause sein.
Ja, das kann ich verstehen. Was Sie da beschreiben, ist so diese, Friedrich Merz hat das mal als die Allianz der Mittelmächte beschrieben. Ist es aber am Ende des Tages im Zweifel nicht so, dass Donald Trump, wenn er über den Ukraine-Konflikt entscheiden will oder einwirken will, mit Putin spricht und sich mit den Mittelmächten nicht weiter auseinandersetzt?
Naja, das ist ja so nicht ganz richtig. Er setzt sich ja auf der einen Seite mit Putin auseinander und auf der anderen Seite bespricht er das auch mit uns und diskutiert das mit uns. Und wir sehen ja auch, dass das nicht ohne Folge ist. Es ist uns immer wieder gelungen, ein Stück weit Donald Trump und die Vereinigten Staaten bei dem Ukraine-Kurs, ich würde sagen, zu korrigieren im Sinne der Ukraine und auch im Sinne unserer Interessen. Erst letztens, als es uns gelungen ist, die Vereinigten Staaten dazu zu bringen, zu sagen, selbstverständlich, in einer Nachkriegsordnung wird es Sicherheitsgarantien geben müssen, Europas und aber auch der Vereinigten Staaten, die sind mit dabei. Und das war etwas, was er sozusagen vorher außen vor gelassen hat. Dazu hat er sich bereit erklärt. Daran sieht man, dass Europa sehr wohl Einfluss hat und mit guten Argumenten auch im Oval Office punkten kann.
Hat Deutschland aus Ihrer Sicht die Ukraine ausreichend unterstützt? Friedrich Merz hat ja mal im Wahlkampf vollmündig angekündigt, Taurus zu liefern. Das ist bis heute nicht in Sicht.
Naja, wenn wir sozusagen das über den jetzt vierjährigen Zeitraum sehen, dann muss man sagen, hat Deutschland die Ukraine nicht ausreichend von Anfang an unterstützt. Jetzt sind wir, nach 4 Jahren, sind wir der größte Unterstützer überhaupt der Ukraine. Wir werden allein im Jahr 2026, also in der Legislaturperiode der Union, werden wir 11,5 Milliarden Euro für militärische Unterstützung zur Verfügung stellen. Damit sind wir absoluter Spitzenreiter, mehr als alle anderen tun. Und wir machen das aber auch im zivilen Bereich. Das ist auch entsprechend wichtig. Also jetzt sind wir tatsächlich auf einem Niveau, das richtig und gut ist. Am Anfang, das wissen wir, glaube ich, alle selber, als es nur um Helme ging, da waren wir nicht ausreichend bereit, die Ukraine zu unterstützen. Und das hat ehrlicherweise die Ukraine auch tatsächlich in einen Nachteil gebracht, den wir bis heute sehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt aber dranbleiben, den Druck möglichst aufrechterhalten und nicht nachlassen.
Die damalige Verteidigungsministerin der SPD hatte 5000 Helme geschickt. Das meinten Sie gerade.
Ja, so ging es los. Und genau.
Seitdem hat man sich aber schon gesteigert. Es wird ja nicht nur die Ukraine von Russland angegriffen. Auch Europa und Deutschland sind laut dem Bundesnachrichtendienst zum Beispiel seit längerem Ziel hybrider Kriegsführung. Sie haben mal gesagt, wir sollten uns da nicht nur drauf versteifen, diese Angriffe passiv abzuwehren. Was meinen Sie damit genau?
Ich glaube, dass angesichts dessen, was wir tagtäglich da tatsächlich erleiden und uns erwehren müssen an Angriffen im Cyberraum beispielsweise, aber auch im Bereich von Drohnenaufklärungen, anderen Dingen, müssen wir nicht nur in der Lage sein, uns sozusagen zu verteidigen, uns zu schützen, sondern wir müssen auch in der Lage sein, im Zweifel selbst zu agieren, zum Beispiel im Cyberraum, also auch aktiv vorzugehen, um eigenen Angriffen, die auf uns gerichtet sind, vorzubeugen, präventiv. Und das ist eine Ausrichtung, die wir so noch nicht tatsächlich haben. Und deswegen bin ich dafür, dass wir hier tatsächlich eine Änderung herbeiführen.
Wie sehe das konkret aus?
Naja, man sieht ja im Zweifel auch, wo die beispielsweise herkommen. Und man kann dann natürlich selber überlegen, ob man nicht selber über den Cyberweg diese Quellen auch aktiv attackiert und sich nicht nur wehrt.
Und dazu bräuchte es dann eine Gesetzesänderung?
Dazu bräuchte es einfach die Bereitschaft Europas und Deutschlands, sich tatsächlich diesen Angriffen auch so zu stellen.
Wird es eigentlich mal Ihrer Meinung nach eine Friedensinitiative von Deutschland geben, was den Ukraine-Konflikt angeht? Bisher kommen die ja immer nur aus den USA und die Europäer dackeln dann hinterher. Warum treffen sich Merz, Macron und Putin nicht mal in Genf oder Budapest? Vielleicht sogar ohne die Amerikaner.
Ich würde sagen, Deutschland unternimmt jetzt schon jede Friedensinitiative für die Ukraine, indem sie eben hilft, dass die Ukraine nicht aufgeben muss und sich unterjochen lassen muss, sondern dass es Frieden und Freiheit für die Ukraine gibt und für die Menschen dort, die dort leben. Das ist ja unser Approach. Und die Frage, wie man mit Putin umgeht, um dorthin zu kommen, das ist eine, die nicht so leicht zu beantworten ist und wo auch jeder so ein bisschen seine Rolle hat. Wir sehen, dass Donald Trump versucht, durch direktes Einwirken auf Putin den Krieg zu beenden. Er war der Meinung, das geht nach 100 Tagen nach seinem Amtsantritt und musste feststellen, dass Putin offensichtlich eben nicht bereit ist. Und wir sehen ja auch überhaupt kein Abrücken von irgendeinem Ziel, von irgendeiner Forderung von Wladimir Putin durch diese Verhandlungen. Unsere Rolle ist es aktuell, dass wir eben versuchen im Interesse der Ukraine, aber das ist sehr eng mit unserem Interesse in Deutschland und Europa verbunden, dass wir im Interesse der Ukraine dafür sorgen, dass Amerika sozusagen mit uns an der Seite der Ukraine bleibt. Und in dieser Verhandlungssituation ist es aktuell sozusagen für die Ukraine und für das Thema Frieden von keinem wirklichen Nutzen, sollten wir jetzt auch noch direkt Gespräche parallel zum amerikanischen Präsidenten direkt anstimmen. Für uns gilt immer noch der grundsätzliche Ansatz, es wäre richtig und wichtig, dass die Ukraine und Russland an den Verhandlungstisch gehen. Das findet ja jetzt auch statt. Und es wird sicherlich auch eine Zeit geben, wo auch wir wieder direkt auf höchster Ebene mit Russland sprechen. Aber das ist im Moment nicht angezeigt.
Glauben Sie, Russland wird mal wieder auch eingeladener Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz?
Ich gehe fest davon aus, dass die Münchner Sicherheitskonferenz als Institution noch lang fortbesteht und deswegen gehe ich auch davon aus, dass irgendwann auch Russland wieder dabei sein wird.
Das dürfte die Machthaber im Kreml freuen. letztes Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz gab es ja fast nur ein Thema und das war die Brandrede vom US-Vize J.D. Vance. Da hören wir jetzt noch einmal rein.
What no democracy, American, German or European, will survive is telling millions of voters that their thoughts and concerns, their aspirations, their pleas for relief are invalid.
Ja, J.D. Vance hatte eine wahre Brandrede gehalten, auch gegen die Brandmauer zur AfD. Was ist Ihnen eigentlich lieber, ein J.D. Vance, der zur Konferenz kommt oder einer, der zu Hause in Washington bleibt?
Ach Gott, also ich glaube...
Er ist ja dieses Jahr nicht dabei.
Ich glaube, dass das Entscheidende ist, und dass es eben wieder gelungen ist, dass die Amerikaner sehr hochstellig besetzt sind bei dieser Münchner Sicherheitskonferenz, nicht nur in Form des Außenministers Rubio, was sozusagen wieder Top-Level ist, sondern auch in der Größe der Delegation. Und daran sieht man eben, dass es dieses transatlantische Verhältnis, dass es das weiterhin gibt. Und das spiegelt sich im Übrigen auch bei allen Gesprächen, die ich in Washington habe, beispielsweise letzte Woche, als ich 3 Tage dort war, wieder. Es gibt weiterhin ein großes Rieseninteresse an Europa. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Dass uns die neue Präsidentschaft herausfordert, auch unbestritten, und dass wir sicherlich nicht mehr in gerade Ansichten der Innenpolitik nicht unbedingt einer Meinung sind, auch das ist unbestritten. Aber das halten Freundschaften aus. Und wichtig ist, dass wir international gemeinsame Interessen vertreten, wie beispielsweise einen Frieden in der Ukraine oder wie beispielsweise auch einen Frieden in Gaza und Israel.
Das letzte Jahr war die Rede von J.D. Vance eine ziemliche Überraschung. Also da gab es sehr entsetzte Teilnehmer, wenn man sich die Gesichter angeschaut hat. Welche Überraschung könnte es denn dieses Jahr geben?
Also ich bin ja ein grundsätzlich optimistischer Mensch. Und es könnte die Rede geben, dass Marco Rubio verkündet, dass Russland bereit ist, tatsächlich einen echten Waffenstillstand einzugehen und auch bereit ist, auf die grundsätzlichen Forderungen der Ukrainer einzugehen und diesen Krieg zu beenden. Das wäre doch eine schöne Vorstellung.
Das wäre sehr wünschenswert, wenn der Außenminister der USA das verkündet. Es scheint aber trotzdem noch weit weg zu sein. Und insgesamt weiß man vor lauter Krisen und Veränderungen eigentlich gerade kaum, wo man international hinschauen soll, welches Problem zuerst gelöst werden muss. Wenn Sie für den Verlauf der Münchner Sicherheitskonferenz einen Wunsch frei hätten, ein Problem, das gelöst werden sollte, was würden Sie sich wünschen?
Also neben dem Gesagten, dass ich mir natürlich wünschen würde, dass wir zu einem wirklich gerechten Frieden für die Ukraine kommen, würde ich mir insgesamt wünschen, dass von dieser Münchner Sicherheitskonferenz ein Signal ausgeht. Ein Signal, nämlich dass A, das transatlantische Verhältnis weiterhin stark ist und besteht. Und das, glaube ich, dieses Signal können wir tatsächlich erwarten. Und ich wünsche mir das Signal, dass wir auch zeigen, dass wir offen sind für eben andere Partnerschaften, neue Partnerschaften, die wir neben NATO und neben der Europäischen Union gerne eingehen wollen, stärken wollen, um insgesamt resilienter zu werden, um insgesamt aber auch für die Menschen in unserem Land, auf unserem Kontinent und insgesamt Positives erreichen zu können, nämlich Sicherheit, Freiheit und Wohlstand.
Das sagt Florian Hahn, Staatsminister im Auswärtigen Amt und Teilnehmer der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz. Herr Hahn, ich wünsche Ihnen viele gute Gespräche dabei, auch wenn Sie uns nicht verraten wollten, mit wem. Und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Sehr, sehr gerne.
Das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Bross Stiftung. Mein Name ist Beatrice Achterberg. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Lob, Kritik, Anregungen und alles, was ihr uns sagen wollt, bitte an machtspiel@nzz.de. Links zum Thema findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir hören uns wieder nächste Woche, wenn ihr mögt. Bis dahin, tschüss, tschüss.